Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Guten Morgen zusammen. Kennt ihr Astro Alex? Schon mal was von Astro Alex gehört? Einige nicken. Jetzt habe ich den Präsenter tatsächlich da liegen lassen. Aber wir können schon mal die erste Folie sehen. Astro Alex, der hat 2014 Folgendes gesagt: Um zu erkennen, dass Menschen im All leben können, musste ich ein halbes Jahr hier oben verbringen. Um zu erkennen, wie schön die Erde ist, brauche ich eine Minute. Um zu erkennen, wie zerbrechlich unser kleiner blauer Planet ist, brauche ich nur einen Augenblick. Ein Zitat von Astro Alex. Hat jemand schon eine Ahnung, wer das sein könnte? Ja? Genau, der deutsche Astronaut Dr. Alexander Gerst, der gerade wieder im All ist, bald als Commander der ISS, schwebt er mehrmals am Tag um die Erde, und seit gestern folge ich ihm auch auf Twitter. Und es ist interessant, was für Fotos der postet. Ja, und dann zeigt er mal ein Bild, wie quasi die ISS über Deutschland fliegt oder die ganzen Nebel. Also unheimlich interessant. Geboren 1976 in Künzelsau, ja, im Hohenlohischen, wer das kennt. Und ist jetzt schon zum zweiten Mal auf der ISS. Und kurz bevor er jetzt wieder auf die ISS gefahren ist, hat er noch ein Interview gegeben. Also er hat mehrere Interviews gegeben, die sind sehr interessant, besonders das im Bayerischen Rundfunk. Das lohnt sich mal anzugucken, 30 Minuten, kann man sich in der Mediathek runterladen. Und hier haben wir mal ein ganz kurzes jetzt, das hat er dem WWF gegeben.
Ich meine, sehr bedrückend. Es dauert jetzt natürlich eine Live-Schaltung aus dem Weltraum auf diese Erde runterzuschauen und zu sehen, wie wir Menschen damit umgehen. Wir haben da tatsächlich Dinge gesehen, die mich schockiert haben, wie zum Beispiel, wie viel vom Amazonas schon gerodet ist und diese riesige Fläche, die da fehlt, das fand ich schockierend. Das war nicht das Einzige. Wir haben gesehen, wie Menschen Kriege geführt haben. Wir konnten Explosionen, Raketen, Bomben von oben sehen. Und das ist schon bedrückend, weil man denkt, ja, wenn wir jemals Besucher aus dem Weltraum kriegen würden, ja, die würden sehen, wie wir unseren eigenen Ast absägen, auf dem wir sitzen, wie wir uns bekriegen. Und ja, man kann sich fragen, ob die uns als intelligentes Leben ansehen würden. Und man sieht auch ganz deutlich, dass wir keinen Planet B haben. Denn die einzige Chance, die wir Menschen haben, ist, auf diesen Planeten aufzupassen. Und noch dazu ist erschreckend, wie klein der eigentlich ist. Und dass alles auf dieser kleinen blauen Steinkugel endlich ist. Und das macht schon nachdenklich, das zu sehen.
Alexander Gerst berichtet, wie er von oben gesehen hat, wie der Amazonas komplett gerodet wurde. Er hat die ganzen Feuer gesehen. Und man sieht die Bilder auch im Netz, die hat er gepostet. Und er berichtet von dem Krieg zwischen Israel und Gaza, der beim zweiten Mal, als er im All war, stattgefunden hat, und sieht, wie die Menschen miteinander Raketen aufeinander schießen. Das muss bedrückend sein. Und dann sieht er diese zerbrechliche Erde, diese dünne Ozonschicht, und denkt sich, das kann doch nicht sein. Kriege, Brandrodung, Umweltverschmutzung, Zerstörung. Und er rüttelt uns mit seiner Botschaft eigentlich wach. Er sieht alles von oben, er kann aber auch nichts ändern, er kann ja nicht eingreifen. Er schwebt ja nur über den Planeten. Das, was er tun kann, ist, uns zu informieren, wie schlimm es um uns bestellt ist. Er berichtet von seinen Erlebnissen, und viele Menschen, mich auch, bewegen diese Berichte. Und viele Menschen empfinden eigentlich ganz ehrlich, ganz ähnlich wie Astro Alex, und du vielleicht auch. Du sagst, das darf doch nicht wahr sein. Ja, dieses ganze Chaos, was wir hier anrichten, die Kriege, Mann, die Umweltzerstörung, jetzt ja in aller Munde Plastik, ja, alles mit Plastik verseucht, ja, Antibiotika in den ganzen Essen, wie soll das denn weitergehen? Brandrodung, Flucht, Vertreibung, Ertrinken im Mittelmeer, Hungersnöte, Umweltkatastrophen. Wie lange soll das denn noch so weitergehen? Und dann fragen viele Menschen, was macht denn eigentlich Gott? Was sagt der denn dazu? Der sieht doch auch auf diese Erde von oben. Noch viel besser als Astro Alex, als Dr. Alexander Gerd. Was macht der denn? Warum greift er denn nicht ein? Ist Gott das eigentlich alles egal, was hier auf seiner, angeblich seiner Erde abgeht? Wie kann Gott das denn überhaupt zulassen, dass es so weit gekommen ist, dass wir diesen ganzen Planeten vor die Wand fahren, den es nur einmal gibt? Wer ist überhaupt Gott, wenn er sowas zulässt? Und dann beschließen viele Menschen und sagen, an so einen Gott, der so etwas zulässt, da kann ich nicht glauben. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört in der Diskussion. An so einen Gott kann ich nicht glauben, will ich nicht glauben. Nee. Und hier habe ich manchmal den Eindruck, dass Leute dann das angebliche Nicht-Eingreifen Gottes so als Vorwand benutzen, um vor Gott zu fliehen. Nach dem Motto, Gott ist nicht so, wie ich will, also gibt es ihn nicht. Gott greift nicht so ein, wie ich das gerne möchte, also glaube ich auch nicht an ihn. Haut mir ab mit eurem lieben Gott. Ich finde, das ist ein bisschen kurz gedacht. Was wäre das für ein Gott, der so eingreift, wie ich das möchte? Das gibt's ja noch nicht mal unter Menschen. Ich habe meiner Frau schon 1000 Mal gesagt, sie soll alles so machen, wie ich das will. Und meinen Kindern auch. Machen die nicht. Ja? Oder hier, der Gemeinde, wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr macht das, macht ihr nicht. Teilweise schon. Ja? Ihr habt euren eigenen Willen, ihr macht das, was ihr wollt und ich mache ja auch das, was ich will. Wie kommen wir auf die Idee, dass Gott das macht, was wir wollen? Das wäre ja kein Gott mehr, das wäre eine Maschine. Über den würden wir ja verfügen in dem Moment. Aber heute Morgen möchte ich mit euch betrachten, dass Gott sehr wohl eingreift, dass er sehr wohl auf diesen Planeten guckt, aber eben anders, als wir erwarten. Ich behaupte heute Morgen, Gott greift ein. Er sieht wie Alexander Gerst die Erde von oben. Und hinzu kommt ja, dass wir glauben, dass Gott diese Erde geschaffen hat, dass er der Schöpfer des blauen Planetens ist. Und wie muss es einem Schöpfer des Planetens gehen, wenn er sieht, was hier abgeht, wenn er das sieht, was Alexander Gerst sieht und wenn wir die Fotos sehen, die wir sehen, weil Alexander Gerst die gemacht haben? Wie muss es den Schöpfer dieser Welt sehen? Und Gott guckt ja noch viel tiefer. Der guckt ja durch die Wände. Der guckt in die Folterkammern. Der guckt in die Keller. Der guckt in die Abtreibungskliniken dieser Welt und denkt sich, was ist da eigentlich los? Wie wird er reagieren? Welche Strategie hat dieser Gott, an dem wir glauben, um dieses Elend, diese Not, dieses Chaos, was wir hier gemeinsam veranstalten, zu wenden? Das ist eine wichtige Frage. Und gerade als Christ, glaube ich, muss man die beantworten können. Und damit hängt dann auch die Frage zusammen, wer ist Gott? Ist Gott empathisch? Fühlt der mit? Weint der mit? Oder ist Gott ein kalter Gott, der sich abwendet und seine Erde mal gucken, wie lange das noch gut geht? Ist ihm alles egal? Oder leidet er sogar mit? Und wir werden uns diesem Gott in den kommenden Predigten nähern. Denn wir Christen glauben an einen persönlichen Gott, an einen liebenden Gott, an einen eingreifenden Gott, an einen zupackenden Gott, an einen Gott, der sich kümmert, an einen Gott, der seinen Sohn geschickt hat, um die Werke, das ist der Losungstext von heute Morgen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und was soll das anderes sein als Werke des Teufels, als die Hölle auf Erden? Die Brandrodung, die Umweltverschmutzung, die Kriege, die Morde. Was soll das anderes sein? Und Gott schickt seinen Sohn, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir glauben an einen Gott, der kommt und alles neu machen wird. Und diesen Gott möchten wir vorstellen in den nächsten Predigten rein. Wir zeigen sein Wesen auf. Wir lassen ihn zu Wort kommen, denn wir sind seine Diener. Viele kennen von uns diesen Gott persönlich. Wir sind seine Kirche, seine Gemeinde, seine treuen Zeugen, seine Leute. Und wir machen Gott bekannt. Und heute beginnen wir mit einem Text, der über 3000 Jahre alt ist und der ganz spannend ist. Ich lese abschnittsweise aus dem 2. Buch Mose, dem Kapitel 3, die Verse 1 bis 15, zunächst die ersten 5 Verse. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus: Mose, Mose! Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagt der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Wir lesen hier eine Geschichte von dem circa 80 Jahre alten Mose. Mose muss noch topfit gewesen sein für sein Alter. Und seine größte Wirkung als Leiter, als Mensch, wird er jetzt erst noch im hohen Lebensalter entfalten. Das wusste er ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber jetzt beginnt eigentlich die Geschichte von dem Mose, den wir vielleicht kennen. Was geschah bisher in seinem Leben? Mose wurde als hebräisches Findelkind aus dem Nil gefischt von der ägyptischen Königstochter. Die zog ihn auf, die adoptierte ihn, die nahm ihn an. Er lebte am Hof des Pharaos. Er war so quasi so ein Stiefprinz. Und er genoss eine super Bildung, fühlte sich aber auch als Hebräer, kriegte mit, wie das hebräische Volk von den Ägyptern unterdrückt wurde. Und eines Tages erschlägt er einen Ägypter. Und er muss fliehen. Vom Hof weg. Der Pharao trachtete ihn logischerweise nach dem Leben. Und er flieht nach Midian, kommt zu einem Brunnen und da gab es dann Kloppe um das Wasser. Da waren Frauen, die wollten am Brunnen Wasser holen. Es gab andere Männer, die haben die Frauen verdrängt und Mose hat die Frauen verteidigt. Und das waren die Töchter des Priesters Jitro. Und die Frauen gingen dann nach Hause, erzählten ihrem Vater davon. Und der Vater sagt, ja, warum habt ihr den nicht zum Essen eingeladen, wenn er euch schon geholfen hat? Und dann gehen die Frauen zurück oder der Schwiegervater oder der Vater von denen lädt Mose zum Essen ein. Und Mose heiratet schließlich Zippora, eine Frau des Priesters, kriegt ein Kind und wird Schafhirte. 40 Jahre. Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen. 40 Jahre Schafhirte. Ruhig gestellt, viel Zeit zum Nachdenken, viel Wüste, viel Sonne und ab und zu auch Büsche, die brennen. So, das kommt schon mal vor in der Wüste, dass so ein Busch anfängt zu brennen. Aber der Busch hier verbrennt ja nicht. Und das war ungewöhnlich. Der Engel des Herrn, also Gott persönlich, ist hier am Werk. Interessant, ein Ausleger findet an dieser Stelle interessant, dass Gott oft große Leiter auf der Arbeit beruft. Mose war ja auf der Arbeit. Und Gott, wenn man so in die Bibel guckt, ja, beruft große Leiter oft auf der Arbeit. Zum Beispiel Gideon, der drosch Weizen. Samuel, der schob gerade Tempeldienst. David hütete auch Schafe. Elias pflügte gerade ein Feld. Die Apostel, die waren gerade am Fischefang. Matthäus kassierte gerade den Zoll ein. Und mitten so in dieses Arbeitsleben platzt Gott rein und beruft die Leute weg. Gott mag es wohl, wenn Leute sich einsetzen, dann ruft er sie, aber sie müssen auch eine Antwort geben. Und das ist ja das, was von Mose jetzt auch hier verlangt wird. Mose wird neugierig, Gott schafft es, ja, von diesem ruhigen 40 Jahre wettergegerbten Hirten, den muss er ja erstmal in Bewegung bringen. Gott schafft es, ihn neugierig zu machen. Und Mose denkt sich, das muss ich mir angucken. Und dann geht er zu diesem Busch, will sich das angucken und er wird jäh gestoppt. Gott redet ihn direkt mit Namen an. Mose. Boah. Ja, das muss der Hammer gewesen sein. Ne? Zieh deine Schuhe aus. Das, was wir hier gerade erleben, das ist eine heilige Situation. Gott ist da mit seiner ganzen Heiligkeit, mit seiner ganzen Fülle, mit seinem Zorn, der sich im Feuer ausdrückt und mit seiner Gnade, weil dieser Busch nicht verbrennt, kann man so auslegen, wenn man möchte. Gott ist da. Und das ist eine besondere Situation. Das Gebiet ist heilig und das erfordert eine heilige, symbolische Handlung. In dem Fall, sich die Schuhe auszuziehen, sich verletzlich zu machen, barfuß vor Gott zu stehen, in der Wüste, auf heißem Wüstensand. Und Mose macht das. Und damit akzeptiert er auch, dass er gerade mit Gott redet. Er kennt damit Gott an, sonst würde er das ja nicht machen. Und steht sozusagen barfuß vor Gott. Und jetzt macht Gott deutlich, was er von Mose will. Die Verse 5, 6 bis 10. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit, gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führen. Gott hat genau gesehen, was los ist. Schon lange hat er das gesehen. Er hat von oben auf die Not seines Volkes geguckt, auf die Unterdrückung, auf die Sklaverei, auf die Schufterei, noch nicht mal Mindestlohn, auf die Schläge, die ungerechte Behandlung und das Leid des Volkes. Und Gott hat beschlossen, dass damit Schluss sein muss. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass auch Gott heute noch jedes Unrecht sieht, jede Unterdrückung, jeden Missbrauch, jedes ungerechte Verhalten, jeden Umweltfrevel. Gott ist das nicht egal. Und er wird eingreifen. Und dafür braucht er Menschen. In diesem Fall braucht er Mose, um einzugreifen, um die Not zu wenden, um eine Umkehr herbeizuführen. Und das wird er so lange machen, Gott wird so lange mit Menschen eingreifen, bevor er selber eingreift, wenn er wiederkommt und alles neu macht. Gott will hier sein Volk aus Ägypten rausholen. Er will sie in ein Land führen, wo es viel Honig gibt, ein Bild, viele Bienen, die produzieren Honig, viel Ackerbau ist da, wo Milch fließt. Ja, weil viele Kühe auf den Weiden stehen, weil saftiges Weideland da ist. Das ist das Bild hier, Milch und Honig. In so ein Land will Gott sein Volk führen aus dieser Sklaverei. Und in diesem Fall, einer so natürlich einmaligen heilsgeschichtlichen Situation, braucht er dafür einen Macher. Obwohl, so scheint Mose gar nicht gewesen zu sein. Aber er braucht einen Leader, einen Leiter, einen gereiften Menschen, einen 80-jährigen Hirten. Und der kann das eigentlich gar nicht einsehen. Der sagt nämlich Folgendes. Aber Mose wandte ein, ich? Ja? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Geht's noch? Ja, du bist ja ein Scherzkeks, Gott. Wobei der Busch und Brennen und Heilig passt nicht so ganz. Ja. Mose stellt hier eine erste kluge Frage. Er fragt, wer bin ich? Wie bitte soll ich denn diesen Job übernehmen? Vielleicht sieht Mose sein Versagen, das 40 Jahre zurückliegt. Vielleicht sieht er sein Alter, ich meine 80. Wer fängt denn da noch einen neuen Job an? Ja, spätestens dann setzt man sich zur Ruhe. Interessant ist, dass Gott das alles völlig egal ist. Was Mose getan hat, ist Gott egal. Oder wie er sich fühlt oder wie Mose sich selber einschätzt. Und Gott antwortet auch nicht, ja, wer bist du? Du bist Mose, guck mal hier deine Biografie. Ja, sondern Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Es ist völlig egal, was war. Ich werde dir beistehen. Gott sagt nicht zu Mose, pass mal auf Mose, du bist ein Findelkind, ein Fake-Ägypter, ein Totschläger, ein Angsthase, einer, der nur die Herde seines Schwiegervaters weidet. By the way, wo ist eigentlich deine eigene nach 40 Jahren? Hast du hier nichts auf die Kette gekriegt oder was? Sagt er alles nicht. Du kannst nicht reden, wirft er ihm auch nicht vor. Wir hätten nicht unbedingt Mose genommen. Ja, ein deutscher Headhunter, der wäre nicht auf Mose gekommen. Definitiv nicht. Dafür hatte der viel zu wenig Qualifikation. Aber Gott sieht in das Herz. Und wir erinnern uns so ein bisschen an die Geschichte von der Berufung von David. Ja, da kommen die ganzen starken Jungs an, die ganzen Söhne. Und dann fehlt einer. Da sagt der Samuel, hey, da fehlt doch noch einer. Und dann holen sie David, diesen kleinen Hirten. Und dann sagt Samuel, Gott sieht in das Herz. Und dieses Herz hatte Mose. Das war in ihm gereift. Er wird später als der demütigste Mann aller Zeiten bezeichnet. Und die brauchte er auch, die Demut, um das Volk aus Ägypten zu führen. Vieles können wir nicht aus eigener Kraft. Und das gilt auch für uns. Wir können vieles nicht aus eigener Kraft. Aber mit Gott an unserer Seite, mit Gott, der sagt, ich werde dir beistehen, mit dem können wir eine ganze Menge schaffen. Da können wir ganz verrückte Dinge tun. Wir können unsere kranken Eltern pflegen, obwohl das eigentlich über unsere Kraft geht. Aber mit Gott an unserer Seite können wir das. Wir können Visionen haben. Wir können eine Firma gründen, wenn Gott an unserer Seite ist. Wir können Hoffnung verbreiten, weil Gott durch uns wirkt. Gott sagt ja sogar im Missionsbefehl uns, seinen Jüngern zu, ich werde bei euch sein, bis an der Weltende. Diese Zusage von damals können wir also auch auf uns übertragen. Mit Gott an unserer Seite macht Gott aus unseren Schwächen Möglichkeiten. Gott nutzt unsere Stärken und Schwächen für seine Ziele. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das erlebt. Als ich zum ersten Mal von Myanmar wieder zurückgekommen bin, da hatte ich den Eindruck, dass ich die Person sein soll, die dort den Gemeinden helfen soll, Kindergärten zu gründen, im Slum. Eigentlich verrückt. Ich habe zu Gott gesagt, hör mal, ich habe dafür gar keine Zeit. Ich bin angestellt in der EFG Wiedenest. Ja? Und ich kann auch nicht die Finanzen besorgen. Und dann hatten wir diese ganze Reise, ihr erinnert euch vielleicht, noch total schlecht kommuniziert. Wir hatten ganz vergessen zu sagen, dass der Pastor nach Myanmar fliegt. Ja, und das fanden einige gar nicht gut, mit Recht. Und das war alles kompliziert. Und dann haben wir das in der Gemeindeleitung besprochen. Dann haben wir gesagt, was haben wir denn mit dem Land zu tun? Nichts, das liegt doch am anderen Ende der Welt. Ja, was haben wir denn damit zu tun? Matthias Schmidt sagte, das würde ihn an die DDR erinnern. Da ist mal die Mauer gefallen, da konnte man helfen. Das fand er gut. Sollten wir hier auch machen. Okay, haben wir gesagt. Dann haben wir euch gefragt als Gemeinde. Ja, ihr habt für 3 Jahre zugestimmt, als Pilotprojekt. Ja, zaghaft. Ja, und dann haben wir angefangen. Wir haben gedacht, was haben wir damit zu tun? Und was ist jetzt passiert? Es hat sich ein Trägerkreis gegründet. Es wurde ein Kindergarten gegründet. Dann wurde ein zweiter Kindergarten gegründet. Dann ist eine Gemeinde gegründet worden. Wir haben 55 Patenkinder. Das sind die Kinder, die aus dem Kindergarten abgegangen sind. Und wir gründen jetzt einen dritten Kindergarten. Vor 3 Wochen haben wir als Trägerkreis beschlossen, lasst es uns wagen, einen neuen Kindergarten zu gründen. Und wisst ihr, was dann passiert ist nach diesem Beschluss? Das ist das Verrückte. Wir haben gesagt, dieses Geld nehmen wir nicht aus der Gemeindekasse. Wir haben ja als Gemeinde nur gesagt, wir unterstützen Kindergarten 1 und mehr sollten wir auch nicht tun. Wir haben gesagt, das Geld muss von außen kommen. Nach diesem Beschluss in den letzten 10 Tagen, das ist unglaublich, da hat Gott uns einfach so 5.200 Euro zukommen lassen. Leute aus ganz Deutschland haben das Geld gespendet. Die wussten das teilweise noch gar nicht. Und das Verrückte war, da war eine Klasse bei, und zwar der Abi-Jahrgang 2017 aus Kamen. Die Gisela konnte das Geld gar nicht zuordnen auf dem Konto. Hä? Haben uns 3.000 Euro überwiesen. Hä? Und dann haben wir 2 Wochen lang diese blöde Adresse ermittelt. Was wollen wir? Ist das für den Bau das Geld? Ja, ist das für Pakistan? Ist das für Myanmar? Was machen wir damit? Gestern habe ich die erreicht. Die hatten Geld über. Die haben so viel Geld in ihren Vorfinanzierungsfäden eingenommen, dass sie einfach 3.000 über hatten. Und haben von irgendeinem über irgendeine Arbeit gehört, da gibt es Kindergärten in Myanmar. EFG Wiedenest, spenden wir. Jetzt ist dieser Kindergarten, dieser dritte Kindergarten, für 1 Jahr vorfinanziert. Wir haben noch gar nicht angefangen. So verrückt. Ja, Gott kann aus nichts viel machen, wenn man mutig ist. Und das war eine mutige Entscheidung von uns als Gemeinde, das zu machen. Das war unlogisch, total unlogisch. Aber jetzt macht es Sinn. Ein Ausleger sagt zu dieser ganzen Geschichte, nicht zu dieser Myanmar-Geschichte, sondern zu Mose, das Unterschätzen der eigenen Kraft, gekoppelt mit dem Überschätzen der Schwierigkeiten und das Überschätzen der eigenen Kraft verbunden mit dem Unterschätzen der Schwierigkeiten, sind zwei Extreme. Wenn wir uns unterschätzen und nur Schwierigkeiten sehen, dann ist das genauso schlimm, wie wenn wir uns überschätzen und gar keine Schwierigkeiten sehen. Das Entscheidende ist, egal was wir machen, als Gemeinde, als Einzelperson, als Familie, dass Gott da reinkommt, dass Gott mit uns geht, dass Gott seinen Segen gibt. Und dann kann man weder seine Möglichkeiten unterschätzen noch überschätzen, weil Gott bei einem ist. Und jetzt macht Mose weiter und sagt, ich soll dieses Volk aus Ägypten führen. Wie stellst du dir das vor? Ich brauche eine Referenz. Ich brauche eine Referenz. Ich muss sagen, wer bist du denn? Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch geschickt und so mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen denn sagen? Okay, ich mach's, aber jetzt, ja, was jetzt? Mit welchem Mandat komme ich eigentlich? Mit welchem Recht spreche ich? Und es geht hier nicht darum, dass Mose nicht weiß, wie Gott heißt. Das müsste ihm klar gewesen sein als Hebräer, sondern er möchte Gottes Wesen entdecken, Gottes Persönlichkeit entdecken. Er möchte die Person hinter dem Namen entdecken. Und Gott sagt Folgendes: Ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der Ich bin da hat mich zu euch geschickt. Was ist das denn für eine Antwort? Ich bin da. In den meisten Übersetzungen wurde das übersetzt, ich bin der ich bin. Das klingt so ein bisschen statisch, ja so ein bisschen philosophisch, wie ich bin der ich bin. Das kann man so übersetzen, aber es geht hier gerade nicht um Statik, sondern es geht um eine Seinsaussage Gottes, eine Beziehungsaussage. Da müsste eigentlich besser übersetzen und sagen, ich bin der, der ich sein werde oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder eben, ich bin da, ich bin immer da in jeder Situation. Wenn du nach Ägypten gehst und mein Volk daraus führst und ihr dann vor dem Pharao steht, dann bin ich da. Wenn ihr dann hinterher durch die Wüste geht, dann bin ich da. Wenn ihr in das Land geht, dann bin ich da. Und wenn ihr sesshaft werdet, dann bin ich da und ich werde mich als euer Gott erweisen. Sagt das den Israeliten. Ich bin da, hat euch gesandt. In jeder Situation. Gott sagt Mose sein Dasein zu, sein Dabeisein zu. Israel wird Gottes Führung ab jetzt in jeder Situation erleben. Gott wird dabei sein und für Israel da sein. Und das Interessante ist, dass diese Aussage, ich bin da, ich kann kein Hebräisch, aber nach allem, was ich gelesen habe, genauso oder sehr ähnlich in den hebräischen Ohren klingt, wie der eigentliche Gottesname Jahwe. Und diesen Namen Gottes, der Eigenname Gottes, den führt Gott jetzt noch als nächstes ein und sagt, ich bin da, der Herr, im Grundtext JHWH, Jahwe. Er ist der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, denn Herr oder Jahwe, er ist da, ist mein Name für alle Zeit. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Der Eigenname Gottes wird hier erneut eingeführt, Jahwe. In den meisten deutschen Übersetzungen wird dieser Eigenname Gottes mit Herr wiedergegeben, Herr dann groß geschrieben. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen in eurer Bibel, Herr. Da steht eigentlich Jahwe. Dieser Name Gottes, Jahwe, der kommt über 6300 Mal im Alten Testament vor, weil das ist Gottes Eigenname. Und die deutschen Bibelübersetzer haben das so entschieden. Interessant ist, dass jetzt eine ganz neue Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden, diesen Namen wieder benutzt. Der übersetzt nicht mehr Herr, sondern er übersetzt im ganzen Alten Testament Jahwe. weil er sagt, das ist der Eigenname Gottes. Gott sagt, ich bin Jahwe, das ist mein Name. So heiße ich. Ich bin nicht unpersönlich, ich bin Jahwe. Und ihr könnt mich mit diesem Namen ansprechen, ihr könnt mit mir reden und mich bitten. Und Gott macht gleichzeitig deutlich, ich bin Gott der Vergangenheit. Eure Vorfahren kannten mich schon, ihr kennt mich. Und ich bin der Gott der Zukunft. Für die kommenden Generationen bin ich euer Gott. Und ich bin der Gott der Gegenwart. Ich werde nämlich sein, der ich sein werde. Ich bin da. Überall, was mit euch als Volk passiert. Und dieser Gott ist mit nichts zu vergleichen. Das macht dieser aus, ich bin der ich bin. Man kann diesen Gott mit niemandem vergleichen, nur mit sich selber. Nur in seinen Erweisungen, seiner Treue und seiner Kraft. Gott verhüllt hier nichts, Gott offenbart sich und er legt sich fest, ich bin da für euch mit meinem guten Namen. Vielleicht kennen einige von euch diese Hip-Werbung. Diese Hip-Werbung ist ja nur dann interessant, wenn man kleine Babys hat. Dann läuft immer so ein Baby durchs Bild, ja, und dann kommt so Babybrei. Und dann wird gesagt, das braucht das Baby, ne? Im Mutter-Kind-Raum, die wissen, wovon ich rede. Und dann steht auf einmal in dem Bild Klaus Hipp und sagt, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Und Klaus Hipp ist jetzt in Rente gegangen, ne? In den neuesten Videos steht Stefan Hipp, sein Sohn. Der sagt, dafür stehen wir seit Generationen mit unserem Namen, dass das die beste Nahrung ist, die dein Baby essen kann. Da kannst du dich drauf verlassen, da ist nichts Schadhaftes drin. Dafür legen wir unsere Hand ins Feuer. Dafür stehen wir in unserem Namen. Und das sagt Gott natürlich übertragen. Ja, viel, viel größer, was Gott macht. Sagt Gott Israel zu, ich stehe mit meinem Namen, mit meinem ganzen Sein, mit meiner ganzen Person für euch ein. Und das wird Israel jetzt erleben. Nach 10 Plagen befreit er das Volk aus den Händen der Ägypter. Sie ziehen durch Schilfsmeer. Gott schließt einen Bund mit ihnen am Horeb. Ja, Mose verlangt ja ein Zeichen und er kriegt dann das Zeichen und sagt, du wirst wieder am Horeb sein. Das war ja noch Monate entfernt. Denn auch dieses Zeichen musste er glauben. Dann passiert es. Sie nehmen das verheißene Land ein. Gott wird seine Treue erweisen. Er ist für sein Volk immer ansprechbar. Gott kündigt schließlich den Messias an. Jahwe wird sich damit um die ganze Welt kümmern. Jahwe will plötzlich die ganze Welt retten, indem er Jesus Christus, den Retter der Menschheit, schickt. In Jesus wird Gottes Liebe für alle sichtbar. Jesus trägt dann den Namen, der über alle Namen ist. Und Paulus kann dann sagen, Jesus Christus in der Apostelgeschichte, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Dieser Jahwe, der sich hier offenbart, schickt Jesus, um die ganze Welt zu retten, weil er das Elend dieser Welt sieht. Und Jesus konkretisiert, dass ich bin. Er sagt, ich bin die Tür. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott spricht durch Jesus. Und Paulus kann dann schließlich schreiben, er, Jesus Christus im Kolosserbrief, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Und dann, das ist ja hier ein Hymnus, ne? Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronen, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott in ihm geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Und wer ist die Gemeinde? Wir sind die Gemeinde. So weit reicht diese Geschichte ins Heute rein. Gott ist da. Und dieser Jesus ruft jetzt Menschen in seine Nachfolge. Er ruft zur Versöhnung, zum Glauben, zur Rettung, zur Vergebung der Sünden, zum Dienst. Das, was Mose hier erlebt, ist einmalig. Aber der Ruf Gottes an die Menschheit, auch heute Morgen wieder, der ist immer wieder da. Jesus ruft zum Glauben, zur Rettung, zum Dienst. Die ganze Menschheit, das ist sein direktes Eingreifen in die Zeiten. Gott steht vor deiner Tür und klopft an. Und ich möchte das bisher Gesagte nun zuspitzen. Ich habe 3 Aufforderungen für euch heute Morgen zum Nach- und Weiterdenken. Nicht jede Aufforderung passt zu jedem, aber du wirst sie schon zuordnen können. Und zum Schluss habe ich dann noch eine etwas komische Aufforderung für alle, aber das werdet ihr dann sehen. Wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, wenn du überhaupt nicht weißt, wer ist dieser Gott, wer ist Jahwe, dann fordert dich Gott heute Morgen auf, nimm diesen Herrn und Heiland an, folge Jesus nach, mach klare Sache mit Jahwe. Das ist die erste Aufforderung heute Morgen, antworte auf den Ruf Gottes. Erlebe diesen Gott, der immer für dich da ist, in allen Zeiten deines Lebens. Er ruft dich wie Mose. Heute Morgen kann dein Dornbusch-Erlebnis sein, obwohl hier Sonnenblumen stehen. Weil Gott dich heute Morgen ruft. Du bist nicht zufällig hier im Gottesdienst. Glaub das nicht. Gott ruft dich. Gott hat deine Neugierde geweckt, sonst wärst du schon längst rausgegangen aus dieser Predigt. Hochtheologisch alles. Aber Gott ruft dich heute Morgen auf deinen Platz. Und wenn du sagst, ich will diesem Gott folgen, dann lässt er sich von dir finden. Ihm ist völlig egal, was du bisher gemacht hast und was du von dir hältst. Er ist da, er ist für dich da. Bekenne deine Schuld im Gebet, lass dich taufen, setze ein Zeichen, folge Jahwe nach. Nimm die Antwort an, wie das viele von uns getan haben. Die erste Aufforderung für dich zum Weiterdenken. Die zweite Aufforderung an alle, die Jesus Christus als Herrn und Heiland schon angenommen haben. Lasst euch senden. Lasst euch senden. Jesus Christus sendet uns in die Welt. Mit uns richtet er sein Reich auf. Wir als seine Gemeinde sind die Repräsentanten seines Reiches. Wo wir sind, ist Reich Gottes. Und in diesem Reich gibt es Frieden, Vergebung und Hoffnung vor allen Dingen. Hoffnung, sein Reich kommt. Er gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes, ihn in einer völlig kaputten Welt zu bezeugen. Er gibt uns die Hoffnung, trotzdem, trotz Zerstörung, trotz Krieg durchzuglauben und Hoffnung zu verbreiten. Dafür hat er uns seinen Geist gegeben. Apostelgeschichte 1,8, wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wir werden seine Zeugen sein. Mose hatte diese Kraft mit 80. Und wenn du noch mehr Kraft hast als ein 80-Jähriger, dann lass dich senden in diese Welt für deine Kinder, für deine Familie, für deine Nachbarn, deine Kollegen, für dein Dorf, deine Stadt, für Deutschland, für unser Land, für Europa. Und wenn du nur noch wenig Kraft hast, dann bete. Bete für die Leiter der Gemeinden, der Missionswerke. Bete für die nächste Generation, dass Gottes Reich durchbricht. Sei im Auftrag des Herrn unterwegs. Mose hat diesen Auftrag angenommen. Natürlich in einer einmaligen heilsgeschichtlichen Situation. Aber Gott ruft dich auch heute noch in seine Sendung, in seinen Auftrag. Und es geht um nichts weniger als um sein Reich, um die neue Erde, die neue Schöpfung, die Gott mit uns kommen und erfüllen lassen will. Die dritte Aufforderung an alle Jahwe-Treuen. Feiere die Treue Gottes. Feiere die Treue Gottes. Jahwe ist bei uns. Der Gott, der sich Mose und Israel offenbart und schließlich in Jesus Christus, ist durch seinen Heiligen Geist in uns. Gott ist in uns drin. Deswegen können wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten und seine Treue feiern. Und das sollten wir tun. Deswegen ist gemeinsames Gottesdienst, gemeinsames Singen wichtig, dass wir Gott anbeten. Er wird sich um diese Erde kümmern. Er wird eines Tages den Frieden bringen. Gott wird eingreifen. Er greift jetzt schon durch uns ein, die sich senden lassen. Aber Gott wird als Friedefürst wiederkommen. Wer sagt, Gott kümmert sich nichts, der hat nichts verstanden. Er wird als der König der Könige und der Herr aller Herren kommen und wird alles neu machen. Er wird sich um diese Erde kümmern. Er weiß um unsere Zerbrechlichkeit. Aber er schenkt uns Hoffnung und diese Hoffnung können wir feiern. Am Ende der Zeiten wird Jahwe auf diese Erde kommen, er wird diese Welt wiederherstellen. Und das schreibt er an Johannes, ne, gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Eine Vision, eine hoffnungsvolle Vision, die uns heute leben lässt. Zu mir sagt er, schreibt diese Worte auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort, es ist bereits in Erfüllung gegangen. Es ist schon losgegangen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. am Ende der Zeit. Jahwe ist treu bis ans Ende der Zeiten. Und wenn du Jahwe folgst, dann feiere seine Begleitung. Vergewissere dich heute Morgen neu. Gott war bei dir. Gott ist bei dir und Gott wird bei dir sein. Auch in den Herausforderungen deines Lebens, auch in den Herausforderungen der nächsten Woche. Auf der Arbeit, vielleicht im schönen Urlaub, vielleicht am Krankenbett, vielleicht am Sterbebett. Durch den Tod spricht Gott uns seine Treue zu. Er ist da, ich bin da in allen Zeiten deines Lebens und du kannst ihn jederzeit anrufen. Jahwe ruft dich. Sein Sohn Jesus sendet dich in diese Welt und Gott umgibt dich überall, wo du bist. Er ist treu in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er war da, er ist da und er wird da sein. Dieser heilige Ich Bin, dieser heilige Ich Bin da. Unser Herr, unser Gott, der einfach da ist mit uns. Und seine Treue werden wir jetzt in einem alten Lied bekennen. Es ist ein Bekenntnis. Es heißt, bleibend ist deine Treu. O Gott, mein Vater, du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten, an deiner Gnade ist niemals gebricht. Und wer jetzt sagt, boah, so ein altes Lied, eine Predigt über den Ich Bin, über Gott, das ist doch ein heiliger Moment. Wenn du das sagst, und das ist meine Aufforderung an euch alle, dann zieht eure Schuhe aus. Was sollen wir? Die Schuhe ausziehen. Und jetzt denkst du jetzt vielleicht, boah, ja, da muss ich mich ja bücken. Ich bin alt. Ich sag nur eins, Mose war 80. Und das Problem ist nicht, die Schuhe auszuziehen, Freunde. Das Problem ist, die Schuhe wieder anzukriegen. Ja? Und jetzt wird Gemeinde praktisch. Füße waschen 2.0. Helft euch hinterher beim Schuhe anziehen. Ja, die Jungen, den Alten. Lass uns aufstehen und die Treue Jahwes bekennen. Und wenn du willst, zieh deine Schuhe aus. Ich fange schon mal an. Bleibend ist deine Treue. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.